Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Wir haben gerade wieder eine schöne Debatte in diesem Land, immer wenn es ums Geld geht. Ne? Wann ist man reich? Wann ist man wohlhabend hierzulande? Es geht aktuell um das Elterngeld, also diese Lohnersatzleistung, die man bekommt, wenn man sein Kind zu Hause im ersten Lebensjahr oder in den ersten 14 Monaten erzieht. Die bisherige Einkommensgrenze, Familieneinkommen, lag bei 300.000 Euro. Wenn man drüber lag, hatte man keinen Anspruch mehr drauf. Also zu versteuerndes Familieneinkommen, das heißt dann de facto wahrscheinlich eher so 330.000, 340.000, die man als Bruttoeinkommen verdient. Die Sparidee aus dem Familienministerium oder sagen wir mal aus der Bundesregierung ist, das zu halbieren auf 150.000 Familieneinkommen. Das heißt dann auch de facto zusammen brutto sowas wie 175.000, 180.000 Euro im Jahr. Ulrike Herrmann, wenn man das verdient, braucht man dann noch Elterngeld vom Staat?
Also objektiv nein. Also natürlich sind diese Leute sehr gut gestellt. Das sind nur ganz, ganz wenige Familien, die dieses Einkommen haben. Also damit man mal da die Zahlen sieht, betroffen wären 60.000 Familien.
Sagt das Ministerium. Ja, ne? Das Spiegel Online rechnet heute so ein bisschen anders, aber gut.
Ja, aber das kann man jetzt nicht quantifizieren. Ich jedenfalls nicht unabhängig, aber Elterngeld beziehen im Augenblick fast 1,9 Millionen Familien. Das sind also, da sieht man, das sind nur 60.000. Das würde aber dann doch 290 Millionen bringen, weil es natürlich so ist, wenn ich ein sehr hohes Einkommen habe, dann kriege ich auch den höchsten Satz, den man da im Monat bekommen kann, nämlich 1.800 Euro im Monat. So, und natürlich wäre es, das hat ja auch die Familienministerin Lisa Paus deutlich gesagt, schön, wenn man sozusagen Gleichstellungspolitik machen könnte, in dem Sinne, dass man auch in diesen reichen Familien dafür sorgt, dass mal die Männer zu Hause bleiben und die Kinder erziehen. Aber das Problem ist ja, dass auch das Familienministerium muss sparen, und zwar 500 Millionen. Und die meisten Ausgaben sind festgelegt. Überhaupt nur 8% sind frei verfügbar in diesem Ministerium für Förderprojekte. Und dann ist natürlich die Frage, ja, wo wird jetzt gespart, wenn man sparen soll? Und dann finde ich schon, dass es richtig ist, bei den sehr, sehr reichen Familien zu sparen. Ja. Zumal es so
ich
ist.
Ich habe erst gedacht, das ist vielleicht der ausgestreckte Mittelfinger des grünen Familienministeriums Richtung der besser verdienenden FDP. Na, wenn ihr sparen wollt, okay, dann sparen wir an eurer Klientel.
Ja, aber man muss sagen, dass diese sehr gut verdienenden Familien werden im Augenblick sehr stark gefördert. Also Wärmepumpe, da profitieren auch natürlich von den Förderungen diese reichen Familien. Tankrabatt, alles FDP-Ideen, davon profitieren auch diese Familien sehr stark. Das heißt, wenn man sagt, man hat nur als Staat begrenztes Geld und will jetzt hier nicht ständig Schulden machen, dann ist ja ganz klar, dass man da nicht die Reichen ausgerechnet fördern kann.
Ja, reich, aber da sind wir natürlich genau wieder bei dieser Frage, ab wann ist man reich?
Man ist reich,
ne?
Wenn man 150.000 als Familieneinkommen hat.
Ja.
Und das trifft ja Leute, die ungefähr 35 sind. Das trifft nicht Leute, die 60 sind. Und wenn man mit 35, also am Anfang seiner Berufskarriere, zusammen 150.000 Euro hat, dann ist man wirklich Gutverdiener.
Ja, aber so, man ist natürlich heutzutage auch in einer Welt, nehmen wir so Ballungsräume wie München, Hamburg, da wo Wohnen einfach auch so unglaublich teuer ist, Immobilienerwerb, also wo genau, dann, selbst bei so guten Einkommen, wenn man 2 bis 3 bis vielleicht noch mehr 1.000 Euro Miete hat oder Hypothek, die man abzahlen muss, dann sind das Kalkulationen. Jetzt kann man sagen, gut, dann müsst ihr halt anders kalkulieren, liebe Familien in diesem Segment. Aber das Interessante ist ja auch, also dieses Familien- und Elterngeld, dieses Instrument, wurde ja auch gerade eingeführt, um Menschen so im akademischen Umfeld, wo beide berufstätig sind, also gerade da Gleichstellung nach vorne zu bringen. Das trifft dann natürlich im Zweifel auch genau diese Gruppe. Ne?
Ja, jetzt kann man sicher sein, dass von diesen 60.000, die so viel verdienen, die da kommen sie kommen wahrscheinlich, man weiß das ja nicht, weil das nicht erhoben wird, aber höchstwahrscheinlich kommen diese Spitzenverdiener auch aus sehr gut situierten Familien und erben Immobilien. Diese Idee, dass das alles Mieter sind, die dann bei dem hohen Einkommen dann irgendwie ihr letztes Brötchen hergeben müssen, um in Hamburg dann eine Mietwohnung zu bewohnen, ist höchstwahrscheinlich falsch. Ich sage ja nicht, dass das eine falsche Sozialmaßnahme war. Das Problem ist, die Ansage ist jetzt, keine Steuererhöhungen, keine Schulden, wir müssen irgendwo sparen. So, und dann ist doch die Frage, wo spart man am sinnvollsten?
Ja.
So, sondern wenn man da nicht spart, spart man wieder bei den sozial Schwachen.
Oder man geht anders ran. Das ist ja eine Kritik, die es am Elterngeld schon länger gibt. Diese Konstruktion in Deutschland, 12 Monate, 2 Monate. Also man kriegt das bis zu 14 Monate. Ein Elternteil muss mindestens 2 Monate machen. Was de facto dazu führte, dass Mütter ganz häufig 12 Monate machen, Väter ganz häufig 2 Monate. Man hätte natürlich das jetzt auch nutzen können und sagen können, wir machen 7 Monate pro Elternteil. Wer das nicht in Anspruch nimmt, liebe Väter, wenn ihr dann doch nur 2 Monate macht, dann hat der Staat 5 Monate gespart. Oder aber wir boostern die Emanzipation ordentlich nach vorne. Also ein bisschen Kreativität wäre auch möglich gewesen.
Ja, die ist immer noch möglich, weil das Familienministerium soll ja 500 Millionen sparen. Und diese Maßnahme mit den Spitzenverdienern bringt auch nur 290 Millionen. Also ich bin ganz offen für Ihren Vorschlag, okay. Den könnte man dann ja noch da addieren.
Wir reichen das mal weiter. In der Tat ist natürlich auch interessant, da sind wir auch wieder im Akademikerumfeld, dass die Leute heutzutage Kinder sehr viel später kriegen. Also gerne aber auch mal, Sie haben gesagt, 35 geht ja auch noch später. Mhm. Und dann ist man eben 10, 15 Jahre schon im Job. Das heißt, man ist auf der Gehaltsskala schon ordentlich nach oben geklettert, wenn es normal und gut gelaufen ist. Tja, also da merkt man, da kommen auch so verschiedene gesellschaftlich-soziologische Entwicklungen zusammen. Ne?
Ganz richtig. Ich sage ja nicht, dass ich das super finde, da jetzt zu sparen. Aber wenn man beschließt, dass man im Familienministerium sparen soll, dann ist ja die Frage, wo? Ja. Nicht? Und da und dann zu sagen, ja, dann sparen wir mal bei den sehr, sehr Wohlhabenden, ist irgendwie naheliegend. Weil, wie gesagt, die meisten Posten in diesem Haushalt treffen eher Arme. Ich wiederhole das nochmal. Bei BAföG wird 400 Millionen gespart. Da ist kein Aufschrei. Das ist doch eigentlich interessant. Ne? BAföG ist für niedrig verdienende Familien absolut zentral. Und da wird noch mehr gespart als jetzt bei diesen Spitzenverdienern. Aber dass bei den Armen BAföG gespart wird, was dann wahrscheinlich verhindert, dass diese Kinder studieren können, interessiert niemanden. Mhm. Aber kaum trifft es die Akademiker, die dann auch in den Medien bestens vernetzt sind, ist ein gewaltiger Aufschrei da.
Also eins kann man schon mal festhalten, bei der Taz ist es, glaube ich, unglaublich schwierig, auf diese 150.000, geschweige denn auf die 300.000 zu kommen. Also Sie sind da fein raus. Aber wenn wir nochmal insgesamt die finanzpolitische Lage anschauen, ich glaube, das ist ein Punkt, der Ihnen auch wichtig ist oder den man auch nochmal hervorheben muss. Christian Lindner, der Mann, der uns zurückbringt ins finanzpolitische Maß, ja, Maß und Mitte, der aber natürlich wie kein anderer Finanzminister vorher mit Schattenhaushalten operiert.
Ja, also man muss jetzt mal sagen, man muss ja fair bleiben, Lindner hat die Schattenhaushalte nicht erfunden. Nicht? Ich glaube, es gibt im Augenblick 26 verschiedene Schattenhaushalte, also auch das Sondervermögen für die Bundeswehr mit den 100 Milliarden ist ja ein Schattenhaushalt. Aber es ist in der Tat interessant, dass jetzt ein Schattenhaushalt wirklich zu großer Prominenz kommt und das ist der sogenannte Klima- und Transformationsfonds. Der ist irgendwie 180 Milliarden Euro stark und speist sich im Wesentlichen, aber nicht nur, aus der CO2-Steuer. Nicht? Im Augenblick ist es ja so, dass man pro Tonne CO2, ich glaube, 25 Euro zahlen muss und das soll steigen auf 45 Euro 2024 und da fließt natürlich viel Geld rein. Jetzt ist es aber so, dass man genau sehen kann, dass die Einnahmen aus der CO2-Steuer werden nicht reichen, um diese ganzen Projekte zu finanzieren, die da in dem Transformationsfonds angedacht sind. Also die Lücke ist jetzt schon bei 10 Milliarden und dann kommen noch folgende Posten hinzu, nämlich die Bahn, nicht? Soll 15 Milliarden kriegen. Dann das Intel-Chip-Fabrik in Magdeburg, die ja auch subventioniert werden, 10 Milliarden. Dann die ganzen Wärmepumpen, das hat ja jeder mitbekommen, dass die auch ordentlich subventioniert werden. Und dann noch das Wasserstoffnetz in Deutschland. Und da sieht man ganz schnell, da gibt es jede Menge Ausgaben, die aber nicht durch die Einnahmen gedeckt werden. Und da kann man natürlich sehen, dass da wahrscheinlich neue Schulden auflaufen, die aber nicht in dem offiziellen Haushalt verbucht werden. Mhm. Also nicht, dass das aber, jetzt missverstanden wird. Ich finde alle diese Ausgaben absolut richtig.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob Sie sagen, nee, muss aber sein, wir müssen bloß besser über die Finanzierung nachdenken oder?
Also die Klimaschutz muss sein und das meiste davon ist ja für den Klimaschutz. Also ich finde das alles richtig. Ja, aber das muss einem klar sein, dass da schon wieder Schulden auflaufen.
Ich finde ja interessant, bei dieser großen staatlichen Investitionstätigkeit, und wir haben ja jetzt eine Phase erlebt in der Großen Koalition, wo ja im Prinzip die Spendierhosen echt locker saßen. Es gab natürlich auch massive große Krisen, erst mit Corona, dann mit der Kriegssituation. Aber wo wir ja leider auch eine Feststellung machen, also nehmen wir mal den Bildungsetat. Sie haben jetzt auf BAföG hingewiesen, aber wenn wir mal den Bildungsetat, den Bundesbildungsetat insgesamt anschauen, in der letzten Dekade hat er sich meines Wissens ungefähr verdoppelt. Wir haben aber gleichzeitig die Situation, Studien zeigen das, ein Viertel der Viertklässler kann nicht gut lesen und schreiben. Da ist jetzt kein ganz direkter kausaler Zusammenhang, weiß ich, aber in der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger sehen sie eine Staatstätigkeit, die sich ausgedehnt hat, aber die halt leider an so vielen Stellen keine Ergebnisse bringt. Sie haben die Bahn genannt, sie haben andere sozusagen Infrastrukturprojekte, wo genau das die Situation ist. Also wir haben ganz viel öffentliche Ausgaben, aber das Ergebnis stimmt leider so selten.
Also muss man erstmal sagen, dass natürlich Bildung im Wesentlichen Länderaufgabe ist. Also die sollen das finanzieren und steuern. Da kann der Bund wenig machen. Mhm. Der macht so schon mehr als früher, aber eigentlich ist das Ländersache. Aber insgesamt haben wir eben das Problem, dass der Staat unterfinanziert ist. Und zwar deswegen, weil man ja, und das hängt uns bis heute nach, in den frühen 2000er Jahren unter Rot-Grün, unter Gerhard Schröder, hat man gigantische Steuersenkungen gemacht, die vor allen Dingen den Wohlhabenden zugute gekommen sind. Man hat den Spitzensteuersatz gesenkt, man hat die Erbschaftssteuer so reformiert, dass Milliardäre gar keine Erbschaftssteuer mehr zahlen. Man hat die Unternehmenssteuern gesenkt. So, und
das war damals natürlich auch der globale Trend, das haben alle gemacht.
Ja, ne? Aber das hätte man sich nicht anschließen müssen, das war völlig überflüssig. Und das kostet bis heute 60 Milliarden, jedes Jahr. Und die fehlen eben. Und genau deswegen, weil das so ein gigantischer Fehler gewesen ist, müsste man eigentlich die Steuern wieder erhöhen. Das ist aber nicht möglich, weil die FDP in der Koalition sitzt. Und das ist auch nicht möglich, weil der Bundesrat zustimmen müsste. Und da hat die CDU ja eine Vetomacht. Aber das ist tragisch, absolut.
Mhm. Apropos FDP, letzte Bemerkung dazu. Ich musste heute schmunzeln in der Bild-Zeitung. Da schreibt nämlich die Bild-Zeitung, das ist Lindners Sparhammer. Ja, und schreibt dann unter anderem über das Elterngeld. Und ich dachte, das mit dem Hammer hatten sie sich für Habeck reserviert, für den Heizhammer, aber offenbar genau. Sind sie damit allen gleich kritisch.
Naja, wahrscheinlich wird jetzt ständig der Hammer ausgepackt, ja, genau. Der Bildhammer.